verantwortlich für die folgende Sendung ist, Hashim Gabi.
Herzlich willkommen zu einer neuen Hub-Vision-Folge. Heute habe ich den Akin bei mir. Hi Akin, wie geht's dir?
Hallo, schön, dass ich da sein darf. Mir geht's ganz gut, vielen Dank. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Wir machen ja nochmal die Podcast-Folgen via App bzw. via Telefon, um das mal kurz die Geräuschkulissen mal zu erklären für unsere Zuhörer. Wie kommst du momentan zurecht als Start-Upper in der Corona-Situation?
Ja, eigentlich ähnlich wie vorher. Okay. man ist als Startup immer kreativ und das Tolle ist an einem Startup, dass man sich eigentlich wöchentlich neu erfindet. Und ja. Das ist eigentlich äußerst hilfreich jetzt auch zur Corona-Zeit. Eher eine Prüfung für viele, die nicht wirklich kreativ sind in der Laufbahn.
Ja.
Ne? Und von daher alles fast beim Alten, nur mit neuen Gewohnheiten.
Okay, vielleicht mal kurz, bevor ich weitergehe in die Thematik. Ich habe einen Punkt, den ich vergessen zu nennen. Erzähl mal, was du machst überhaupt und was du sozusagen, was du Creative Hub auch machst.
Genau. Ja, ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Einfach Sparen. Wir sind die erste Vergleichsportal-Filiale, haben eine Filiale in der Bremer Innenstadt und vergleichen dort all das, was du online auch vergleichen kannst. Ja?
Schön. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also wir kennen uns ja ein bisschen schon länger und ich weiß es ja ganz am Anfang, die Zeiten, ganz am Anfang, das war vor 8 Jahren oder so, oder vor, genau, da warst du mit ein paar Programmierer in einem Büro und ihr habt durchgehend gearbeitet. Das war mein Eindruck damals und ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin fremd im Büro.
Ja, es war schon eine crazy Zeit. Ich glaube, so fängt auch jeder an. Ne? Jeder fängt bei Null an und genauso haben wir auch angefangen mit der Idee, erstmal ein Vergleichsportal zu gründen, also à la Check24 2.0 und so jung und unerfahren, wie man halt immer wieder ist am Anfang, stellt man sich vieles einfach vor. Ja, da hast du eine Truppe von Entwicklern und mietest dir eine Büroräumlichkeit an und versuchst es mit einem geringen bis gar keinem Budget aller Startup aufzuziehen. Und wir hatten tatsächlich die Intention gehabt, ein Vergleichsportal zu werden, sahen noch nicht, dass der Markt allzu überflutet ist. Also sind quasi blind angefangen und ja, so hat sich das einfach entwickelt. Ja, Kopf durch die Wand, probieren wir es aus, wir testen mal Messebesuche. Damals gab es ja nicht so viele Podcasts wie jetzt, ne? Aber man hat irgendwie versucht, immer Input zu ziehen, wie funktioniert was, welche Prozesse werden angewendet. Was passiert, wenn man auf Enter drückt? Wo landet das? Bei welchem Veranstalter? Was passiert dann? Also wir haben Prozesse gelernt und ja, wir haben so angefangen, genau, als Truppe, nee, eine kleine große Truppe, wir waren 23 Leute.
Wir waren schon groß, weiß ich noch, das war noch auch 24/7 auf die ganze Zeit, jeder kam rein, hat irgendwie an seinem Laptop gearbeitet und ist wieder rausgegangen, mitten in der Nacht. Irgendwie habt ihr auch da zusammen gechillt und sowas und ja, das war auf jeden Fall eine coole Situation so an sich. Habt ihr euch da gefunden bei der Idee oder habt ihr euch davor schon gefunden, sage ich mal, für die Gründung?
Also wie es überhaupt zustande gekommen ist, kann ich ganz kurz erklären. Und zwar hatte ich einen Kontakt zu einem einer Führungsposition bei Urlaubspiraten. Die Seite ist wahrscheinlich bekannt und dieser wohnt in Minden, Espelkamp, das ist ein kleines Örtchen Nähe Bielefeld.
Bitte nicht die Adresse nennen, aus Datenschutz.
Ja, nee. Ich halte mich da noch
genug. Das reicht.
Genau. Und dann hat er mir erzählt, Mensch, ich habe hier junge Leute, die wollen alle ein Startup haben, wissen nur nicht wie. Und das sind Studenten und auch Azubis, weiß nicht, von dem Azubi von der Sparkasse bis hin zu einem Studenten, der irgendwie im dritten oder vierten Semester ist, saßen da Leute und ich habe denen halt gepitcht, was ich vorhab. Oder habe denen eine Vision erzählt oder vorerzählt, die es nie gab, die es hoffentlich geben sollte, die wir aber heute auch wieder geändert haben. Und dann habe ich irgendwie alle überzeugt mit dem, wie ich da spreche und was ich da vorhab. Das war auch so die Zeit, als so, vielleicht kennst du das noch, wo plötzlich alles viral ging mit, ey, klicke hier und verdiene 10 Millionen Euro. Oder, keine Ahnung, hier hast du ein kostenloses Buch. Oder ich weiß nicht, ob die mich gesehen haben als so ein Vertriebsguru, der dann irgendwas andrehen wollte, oder ob die verstanden haben, ob ich echt ein Unternehmen aufziehen möchte. Und einige haben es verstanden. Das waren an diesem Tag waren das, weiß ich nicht, weit über 30 Leute in dem Saal. Und davon habe ich 23 gewonnen, also die dann gesagt haben, Mensch, ich komme mal nach Bremen, ich gucke mir das an. Und so hat es sich entwickelt, ja, dass man dann eine Synergie erschaffen hat, einen Spirit und Power, um eigentlich ein Produkt zu entwerfen, das es noch nie gab. Also okay. Wir haben eigentlich das, was wir heute machen, dahinter steckt unheimlich viel Recherche, Arbeit und Analyse.
Ja.
Und aus den ganzen Leuten wurden nur noch zwei. Viele sind gegangen. Und das ist jetzt der Thomas und ich.
Aber kannst du auch die Leute davor, waren das so Freundeskreis oder hast du kennengelernt? Über den Weg einfach. Und Thomas auch, ne?
Ja, ja, auch. Da saß er halt. Und ich habe erzählt. Und ich habe dem auch ganz klar verdeutlicht, ich will hier nicht in ein Schneeballsystem oder ich habe nicht die Vision mit hier klicke hier und hier kannst du 10 Millionen Euro gewinnen und habe denen so ein bisschen die Vision genommen, aber gleichzeitig auch wieder gegeben, indem ich gesagt habe, wir wollen was Großes erschaffen und wer Lust hat, der kommt mit.
Ja. Krass. Ja. Und jetzt, wo einer dabei geblieben ist, gibt es da irgendwie ein Resümee von dem Prozess von den anderen? Also gibt es da ein Feedback, wo die sagen, du, Akin, das war eine coole Zeit, wir haben einiges gelernt, aber nee, ich muss jetzt Geld verdienen oder nee, ist deine Division nicht mehr oder keine Ahnung was?
Ja, es war ja grundsätzlich eine absolut geile Zeit, muss man dazu sagen. Wir haben unheimlich viel Spaß gehabt. Ich habe das auch so aufgebaut, wie ich selber mir vorstellen würde, mit einer PlayStation im Büro, mit Schlafmöglichkeiten. Also wir haben auch im Büro geschlafen. Ja, es war so ein U-förmiger Tisch und in der Mitte lag dann eine Matratze. Also ganz klassisch à la Silicon Valley, obwohl wir hier in Bremen sitzen.
Ja, das Wetter haben wir nicht, ja.
Ja, das stimmt, richtig. Vielleicht eines Tages.
Ja.
Naja, und dann war halt ein gewisser Spirit da. Das heißt, dass wir immer gut miteinander sind und auch gut miteinander waren. Ja?
Ja.
Also man hat sich auch im Guten getrennt. Es gab halt eine Situation, wo viele gegangen sind. Wir hatten halt ein sehr enges Verhältnis mit einer Bank.
Mhm.
Wie es als Startup so ist, versucht man sich überall aufzuhängen und zu gucken, okay, kann man mit denen kooperieren?
Erstmal Geld zu raisen.
Genau, Geld zu raisen und zu gucken, kann man vielleicht Kunden gewinnen durch die Kooperation mit dem. Und da haben wir uns mit einer Bank gut geeinigt. Und nachdem das mit der Bank leider nicht ganz wurde, wie wir uns das vorgestellt haben, wurden aus den 23 schnell mal eben 4.
Oh,
ja. Da war das Verhältnis leicht gebrochen. Ja, trotz dem geilen Spirit war das halt, stand man schon irgendwo als in der Führungsposition als Boomer da. Ja, man war ja irgendwie nicht Chef. Ja, man war irgendwie Führungsposition, Leader. Aber man stand so ein bisschen als Boomer da. Aber diese Leute, die gegangen sind und auch die alle anderen, zwei noch, jetzt sind wir noch zwei, die übrig geblieben sind. Mit allen bin ich noch cool und mit allen habe ich noch einen sehr guten Kontakt und die verfolgen das sehr, sehr akribisch mit und sind immer froh, wenn ich was poste.
Ja, sehr schön. Das heißt im Endeffekt so über die Wertevorstellung und über überhaupt, sage ich mal, das Mitmenschliche war man sich schon eigentlich von Anfang an. Das ist ja das Wichtigste eigentlich bei einer Gründung, sage ich mal, die dynamisch ist. Dass man die Menschenseite eher sieht, anstatt zu sagen, die vielleicht Zahlenseite von einer Bank oder ähnliches. Natürlich muss man irgendwann essen und man hat sozusagen andere Bedürfnisse wie Urlaub machen und so weiter. Und ich glaube, die
Ausdauer. Also konnte ich die auch motivieren. Also ich habe die ganz oft zum Essen eingeladen. Ich hatte ja nicht das große Geld gehabt.
Ja.
Ich habe die zum Essen eingeladen. Ganz klassisch haben wir unseren Lieblingsdönermann gehabt in der Ecke. So, ja. Haben viele Rituale zusammen gemacht. Also rein auf psychologischer Ebene habe ich versucht, Leute zu binden, Leute zu führen. Und das klappt zu einem bestimmten Grad, bis natürlich diese Person, was auch verständlich ist, auch Geld verdienen möchte.
Ja, genau.
Und da ist es halt ein schmaler Grad zwischen Realität, also man muss dafür kämpfen, um Geld zu verdienen, bis hin zu, es geht sehr einfach, bei Lidl an der Kasse zum Beispiel. Ja, also, und da muss man Leute, da kannst du nicht jeden motivieren. Und da bin ich froh, dass einer es zumindest durchgehalten hat und gecheckt hat und ich glaube, der bereut es auch heute nicht.
Hoffentlich. Der hört das ja bestimmt noch im Nachhinein.
Naja, ich habe ihn eingeschlossen, der hört das nicht. Aber der hört es danach. Also wenn du das hörst, hoffe ich, dass du das nicht bereust.
Genau. das ist ja ziemlich, sage ich mal, Marathonlauf, was jeder Startup mit sich bringt. Du bist ja, seit wann bist du jetzt mit der Gründung oder beziehungsweise mit der Startup-Karriere unterwegs?
Also, 2014, ja, ich selbstständig bin ich seit 9 Jahren.
Ja.
Also fast 10 Jahre genau. Und mit dem Projekt, also mit dem Startup einfach sparen, seit 2014. Oh gut, die Gewerbeanmeldung hatten wir 2015. Aber
ja, so circa, so 2014.
Ja, ja genau.
2014, das sind ja 6 Jahre durchgehende Arbeit. Und ja, wie du es erwähnt hast, so ein Prozess gibt natürlich Höhen und Tiefen. Aber ihr seid jetzt mit einem Lokal, Bremen City, seid ihr auch einen Schritt vorwärts gekommen von der Vision. Und du hast ja vorhin gesagt, du hast deine Vision auch noch angepasst. War das eher für dich eine schwierige Entscheidung, die Vision anzupassen? Oder war das eigentlich selbstverständlich?
Ich denke, das ist selbstverständlich, dass jedes Startup ab einem bestimmten Grad skalieren muss. So, dass, da kommst du gar nicht fast drum rum. Entweder dein Produkt kommt an, oder also sprich, du hast die Glühbirne neu erfunden, oder du machst aus einer Glühbirne eine Diashow oder eine LED oder was auch immer. Also du versuchst dein Produkt ja immer wieder zu verbessern und zu optimieren. Glücklich bin ich einfach nur über die Entwicklung grundsätzlich, dass das, was wir machen, ja, es ist nicht ausgelutscht, aber der Markt ist einfach überfüllt mit PropTechs, InsurTechs und FinTechs, also Technologien und Wegweiser in der Bank, Versicherung und Immobilienwirtschaft. So, und wir versuchen das Ganze ja so zu komprimieren auf einer neuartigen Ebene, indem wir auch das Persönliche suchen. Und da bin ich froh, froh, dass es 2018 eine Bank erkannt hat, die uns dann einen Startschuss gegeben hat mit einem KfW-Gründerkredit, in dem wir unsere Vision noch viel intensiver ausleben durften. Und zu dem, wie wir hier sitzen, jetzt auch sitzen dürfen und können. Ja.
Ja.
Also es fehlt immer so ein gewisses Vertrauen von außerhalb, weil das halt ein Riesenmarkt ist.
Ja klar, der Markt ist ja nicht, wie du sagtest, also nicht neu erkundigt, und ich glaube, ein USP oder Alleinstellungsmerkmal ist da auch sehr, sehr, sag ich mal, auf schmaler Ebene dann zu betrachten. Also es ist nicht, das Produkt ist komplett anders, sondern es ist rot oder blau oder es ist besser angepasst, besseren Service. Also man hat zwar USB, aber ich glaube, für den Kunden ist es nicht so klar einsichtlich, bis sie den USB selbst nutzen.
Absolut. Ja? Ja. Ja, bis sie den USB brauchen. Das merke ich ganz, genau, ganz krass bei zum Beispiel Versicherungsangelegenheiten. Ja, dann hat man einen Kunden einen Wasserschaden. Und ja, der wundert sich total, dass innerhalb von 24 Stunden ein Trocknungsunternehmen da war und abgerechnet wurde. Aber das hat was damit zu tun, dass wir im Backend und also im Backoffice auch dafür arbeiten, dass der Kunde möglichst nichts von dem, was wir machen, merkt.
Obwohl ich finde, man sollte schon gewisse Transparenz auch geben, was für ein Arbeitsvolumen das mit sich bringt, weil ich glaube, sonst wissen das Kunden irgendwann nicht mehr so schätzen, beziehungsweise Menschen wissen das im Allgemeinen nicht mehr so schätzen und sehen sozusagen, als die Arbeit erledigt wird, und dann ist das so an Selbstverständlichkeit. Verstehst du, was ich meine? Dann das Produkt auch so selbstverständlich. Also das merkt man sehr oft bei anderen Dienstleistungsebenen, wo man halt so eine super Leistung macht, qualitativ hochwertig ist und die Qualität und die Quantität sozusagen geliefert hat. Und dann irgendwann ist das halt so, dass man auch sich gegenüber dem Kunden rechtfertigen muss, dass der Preis höher geht, weil man halt voraus investiert hat. Und das ist schon ein kleiner Kommunikationsfehler zwischen den Kunden und den Produzenten beziehungsweise den Dienstleister, dass da halt Transparenz bei der Arbeit nicht da ist. So, ne? Also ich finde zum Beispiel jetzt mal eine ganz, ganz große Firma, wo die Handys, wir dürfen ja keine Markenwerbung machen, die Handyhersteller, die nicht aus Asien kommen, sondern aus USA, die machen das ziemlich gut mit der Kommunikation des Produktes. Auch wenn die manchmal fast nichts verändert haben, machen die trotzdem so eine komplette Show daraus, und das neue Dings ist es halt mit 3 Megapixel besser. Und dann denkt man sich, wozu? Aber das ist eigentlich richtig. Das ist genauso die Kommunikationsart, damit man den Kunden auch genau da abholt, wo man arbeitet.
Genau. Richtig. Ja, das ist dieses Warum, ne? Warum sollte ich dieses Gerät haben? Man hat es ja nicht nötig. Ich mache mal das Beispiel mit Ärzten, weil ich glaube, auch in der Untriebigkeit der Menschen entwickelt sich so ein leichter Egoismus. Das siehst du zum Beispiel in Krankenhäusern. Wenn du jetzt, weiß ich nicht, du hast ja einen Fuß verstaucht, ne? Und dann sitzt du da im Wartezimmer, also jetzt in der Not-OP, Ja, also das ist Sonntag und dann sagst du, warum komme ich jetzt nicht dran? Ich habe doch hier Schmerzen. Und aber du siehst ja gar nicht, was im Hintergrund passiert. Einer wird operiert oder einer wurde irgendwie kämpft gerade um sein Leben und die Ärzte haben einfach zu tun. Und dieses, ich weiß, was du meinst mit dieser Undankbarkeit in Anführungszeichen. Damit haben wir teils zu kämpfen, natürlich, ja. Das hat man immer. Was wir aber merken, ist bei der älteren Zielgruppe, älteren ist jetzt, ja, aber ab 30 aufwärts, da merkst du schon.
Ich bin auch gemeint, toll.
Ja, also jüngere Leute, die online affiner sind, meinen alles besser zu wissen, bis sie was haben, und ältere sind ultra dankbar. Die Zielgruppe ist auch dahingehend schwer zu definieren, weil diese Art der ja, durch Online und Medien immer diese Art der Besserwisserheit, Online und Medien immer eins prägen, bis das passiert. Und ja, das priesen aber auch Banker an und Versicherungsfuzzis und alles. Da weiß es ja irgendwie jeder besser. Aber man kann auch nur das tun, was man macht. Und wichtig ist immer, dann da zu sein, wenn man einen wirklich braucht. Und dann kann man das nämlich gut beweisen.
Sehr schön. Sehr schön. Akin, du hast eine super Sendung mit mir gehabt. Ich danke dir sehr, dass du dabei gewesen bist. Ich würde mal sagen, wir sehen uns bald im Hub. Und ja, genau. Hoffentlich kann ich dann deine Energie mitnehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank. Und ich wünsche noch ganz viel Erfolg. Und ich hoffe, ja, wir sehen uns. Ich hoffe es nicht. Ich weiß, wir sehen uns zunächst. Also,
genau.
Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Verantwortlich für die Sendung war Hashem Gabi.